dir, wenn dein Gesprächspartner, mit dem du dich gerade unterhältst, wenn du nicht verstehst, was er meint oder es auch nicht verstehen willst? Das müssen wir mal sehen hier. Genau. Jesus hat seinen Jüngern oft Dinge erzählt, die die nicht leicht verstanden haben. Er hat gelehrt und gepredigt und die Jünger wussten dann auch nicht, was meint er denn jetzt? Und in Johannes 16, Vers 7, ich denke, da ist es den Jüngern auch so gegangen und ich werde mal den Vers vorlesen, die Verse vielmehr. Da sagte Jesus zu ihnen: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, will ich ihn euch senden. Ich kann mir dieses Unverständnis vorstellen, das die Jünger hatten. Sie waren verwirrt und haben gedacht, was meint er denn jetzt? Was sagt er denn jetzt wieder? Soll ich mal das andere Mikro nehmen? Nicht? Okay. Bin ich jetzt wieder da? Okay. Genau. Die Jünger haben gedacht, was soll das denn jetzt wieder? Wie kann es sein, wenn du weggehst, was soll daran gut sein? Und wer kann Besseres kommen als du? Ja, und Jesus, ihr wisst, von wem Jesus spricht, er spricht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Freund, der Tröster, der Helfer und der Lehrer. Er ist die dritte Person der Gottheit. Ja, viele erkennen ihn nicht als dritte Person an. Sie denken, er ist vielleicht ein Einfluss oder eine Kraft. Und wie kann man sich das vorstellen, dass er eine Person ist? Ich habe bei Torre ein sehr interessantes Zitat gefunden. Torre ist ein Evangelist aus dem letzten Jahrhundert. Er war aus Amerika. Und ich möchte euch das vorlesen. Wenn man sagt, der Heilige Geist, wenn man sagt, dass der Heilige Geist eine Person ist, verstehen die Menschen oft darunter, dass er Füße, Finger und Ohren hat. Das sind Merkmale der Körperlichkeit. In der Bibel werden dem Heiligen Geist deutliche Kennzeichen einer Persönlichkeit zugeschrieben. Und zwar sind die Merkmale einer Persönlichkeit Wissen, Gefühl und Wille. Und zwar der Heilige Geist weiß. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Das steht in 1. Korinther. Er weiß. Der Heilige Geist, er hat Gefühle. Das steht in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Außerdem weiß er, was er will? 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt an ihm jeden das Seine zu, wie er will. Der Heilige Geist, der steht am Anfang. Er steht am Anfang von unserem Christsein. Er ist schon da, wenn wir es gar nicht bemerken. Er hilft uns, Zusammenhänge überhaupt zu verstehen, das zu verstehen, was Gott möchte, was Gott bewirkt und auch, was es auf sich hat mit Gott und Jesus und auch mit dem Kreuzestod. Er hilft es zu verstehen. Außerdem lässt er uns unsere Sünde erkennen. Er lässt uns erkennen, dass wir von Gott getrennt sind. Und er hilft uns auch, die Bibel zu verstehen. In Johannes 14, Vers 26 steht: Er, der Heilige Geist, wird euch alles lehren und euch erinnern an das, was ich euch gesagt habe. Mein Bruder erzählte mir einmal, dass der Heilige Geist in ihm das Interesse an der Bibel geweckt hätte. Er kannte die Bibel oder kennt die Bibel schon sehr lange, von Kindesbeinen an schon, aber es hat ihn nicht interessiert. Und nach einer Entscheidung für Gott ist dieses Interesse in ihm gewachsen. Und das Interesse ist entstanden in ihm und das hat der Heilige Geist bewirkt. Ja, die Jünger damals bekamen den Heiligen Geist an Pfingsten. Und es war eine Person, wie wir gehört haben, die vom Himmel kam und die sie erfüllte, auch mit neuer Kraft. Und durch diese Kraft und durch diesen Geist konnte die Gemeinde wachsen. Und die Jünger, die sich vorher eingeschlossen hatten, die wurden zu mutigen Zeugen für Jesus. Also hat Jesus recht in seinem, was er sagte, in dem Vers, den ich vorher vorgelesen hatte: Es ist gut, wenn ich gehe, denn dann kann ich den Heiligen Geist senden. Ja, aber manchmal habe ich auch solche Fragezeichen im Gesicht wie die Jünger. Und ich finde es schwierig zu sagen, oder ich denke, manchmal ist es besser, Jesus wäre da. Und ich hätte lieber Jesus an meiner Seite, weil er war ja ein Mensch und man konnte den anfassen und viel besser verstehen. Und es ist so eine Spannung, in der ich lebe. Einmal das, was ich über den Heiligen Geist weiß, auf der einen Seite, und dann auf der anderen, was ich lebe in der Beziehung oder auch im Alltag mit ihm. Ich will, dass er seinen gottgewollten Platz in meinem Leben bekommt. Und da habe ich angefangen nachzuforschen, also so in der Bibel nachzuforschen oder auch Bücher zu lesen und auch darüber zu beten. Und ich wurde überrascht vom Heiligen Geist. Deswegen heißt das Thema auch so. Und ich möchte euch gerne in meine Nachforschung mit hineinnehmen. Und ich hoffe, ihr werdet auch überrascht. Eine wichtige Eigenschaft des Geistes ist, dass er Kraft geben will. Er ist die Gottes Kraft, die in unserem menschlichen Leben wirken will. Und da müssen wir mal gucken hier. Ja. Und ich zitiere dazu ein Gebet von Paulus aus Epheser 3, Vers 16. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Hier wird jetzt vom inneren Menschen erzählt. Und der innere Mensch, das ist die innerste Region in einer Persönlichkeit. Sie besteht aus Verstand, Gefühl und Wille. Und diese Person soll gestärkt werden. Und es geht hier nicht um Kraft für Wunder oder Heilung oder große Taten, das kann der Heilige Geist auch bewirken, sondern es geht um Stärkung für diesen inneren Menschen. Denn manchmal ist es eine Herausforderung, schon den Tag, den ganz normalen Alltag zu bestehen. Wir brauchen Kraft dafür. Oder wir brauchen auch Kraft, um Versuchungen zu widerstehen. Wir brauchen Kraft, um Menschen zu lieben oder auch um zu vergeben. Und ja, es ist auch eine Frage, wie kann ich meine Feinde lieben? Da brauche ich die Hilfe des Geistes. Und er soll in mir zur Entfaltung kommen und er will mir helfen, dieses umzusetzen. Ja, ich habe gedacht, das klingt jetzt alles recht schön und gut. Wie komme ich nun zu dieser Kraft, die mit dieser Person verbunden ist? Und diese Person ist auch nicht immer frei verfügbar, sondern es ist eher so, dass ich mich ihr zur Verfügung stellen soll. Aber Paulus hat es gesagt in Epheser, er hat gesagt, wir können darum bitten. Wir können es zum Gebet machen oder wir können auch dafür beten lassen, dass jemand anders für uns bittet um diese Stärkung. Ja, wie kann das aussehen? Was geschieht, wenn ein Mensch durch Gottes Geist innerlich stark wird? Ich habe mir gedacht, er wird gelassener, er kann ruhiger werden, seine Gefühle können mehr zur Ruhe kommen. Außerdem gewinnt er an Standfestigkeit und Nüchternheit und er wird nicht so schnell verunsichert durch seine äußeren Bedingungen oder auch durch die inneren. Und was vor allen Dingen ist, wenn der innere Mensch gestärkt wird, er will Gottes Willen tun. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir das gar nicht alleine können, sondern wir brauchen auch den Geist, der uns hilft, dass wir das wollen und dass wir es dann auch tun. Ich hatte schon gesagt, um diese Stärkung dürfen wir bitten. Und ich möchte das jetzt auch gerade für uns tun. Ich lese noch mal den Vers, Moment, aus Epheser 3 vor. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns stärken willst. Ich danke dir, dass du unseren inneren Menschen siehst und auch unsere Schwachheit und dass du ihr aufhelfen willst. Bitte stärke uns durch deinen Geist. Heiliger Geist, wirke du diese Stärke in uns, in unserem inneren Menschen. Amen. Im Epheserbrief steht eine interessante Aufforderung. Das hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Da steht zum Beispiel, werdet voll Geist. Das ist jetzt der zweite Gedanke meiner Predigt und dieser Gedanke ist eigentlich schon die Einleitung oder Überleitung zum Lobpreis und deswegen dürft ihr von der Band gerade nach vorne kommen. Ich möchte euch aus Epheser 5, Vers 18 bis 20 vorlesen, in dem da kommt dieses Geist erfüllt werden nochmal vor und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen Jesus. Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier heißt es, werdet voll. Und das ist auf den Heiligen Geist bezogen. Sagt so, lasst euch ständig erfüllen. Und es ist nicht damit dieser Wendepunkt gemeint, wie an Pfingsten, das ist ja was Einmaliges, sondern es ist ein Zustand, an dem wir uns eigentlich öfter erfreuen sollen und können. Und zwar sollen wir das nicht alleine machen, sondern miteinander. Wir sollen als Christen das Miteinander tun, und zwar zusammen singen und Gottes Wort unter uns wohnen lassen und auch Gott unseren Dank ausdrücken. Was noch da besonders betont wird, ist, dass das Herz dabei sein soll. Das heißt, dass wir uns ganz auf Gott ausrichten, unseren Willen, unseren Gefühl und unseren Verstand, dass wir es auf Gott fokussieren. Ja, werdet voll Geist. Das ist eine Aufforderung. Und wir wollen das jetzt ganz praktisch umsetzen in unserer Lobpreiszeit und voll Geistes werden und gespannt sind auch, was der Geist dann bewirkt. Ich gebe weiter an die Christiane. Wir haben gesungen, dass der Heilige Geist unter uns wirken soll. Und ich habe eine Frage, die ich euch stellen möchte. Wo wirkt Gottes Geist deiner Meinung nach in deinem Leben? Ich stelle euch die Frage und ich gebe euch einen Moment Zeit und ihr dürft dann gerne was sagen. Vielleicht etwas lauter so reinrufen und wir werden das auf der Flipchart aufschreiben und der Johannes ist mein Assistent. Der darf nach vorne kommen und darf das dann aufschreiben. Also die Frage ist, wo wirkt Gottes Geist deiner Meinung nach in deinem Leben? Ich gebe noch mal einen Moment Zeit, weil es ja ungewöhnlich ist, dass man jetzt gefragt ist zu überlegen und vielleicht auch noch was zu sagen, ähnlich wie in der Schule. Aber ich denke, das wird recht bereichernd sein für uns. Mhm.
Unverhofft und plötzlich wirkt er. Ja.
Er erinnert ja an Worte. Er hilft? Hilfe, genau. Er ermutigt. Er fordert heraus. Er spricht zu uns. Durch andere Menschen, ja. Er gibt Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin. Kannst du lassen, ja. Das ist gut. Also ich bin stolz auf euch, dass einfach die Seite voll geworden ist. Und ich habe aber auch noch jemand anderes nach seiner Meinung gefragt, wo sie denkt, dass der Heilige Geist in ihrem Leben wirkt. Und das ist die Doris. Die erzählt uns jetzt einfach kurz, welche Erfahrungen sie damit gemacht hat.
Ja, also ich merke das Wirken des Heiligen Geistes an zwei Stellen. Einmal beim Beten. Ich bete ja öfter mal einfach für Leute und dann ist es immer wieder, dass die Leute hinterher sagen, oh, das war toll und ich denke, ich weiß gar nicht mehr, was ich gebetet habe, aber es war wohl gut und es war der Heilige Geist. Und das Zweite ist, wenn ich Predigt vorbereite, ist das ganz oft, dass ich einfach schöne Ideen habe, gute Ideen habe, die ich im Nachhinein auch gespiegelt bekomme, dass es eine gute Idee war. Ich war jetzt im März zum Beispiel in Westhofen mal wieder predigen, da war der Helmut Hanser mal mein Zuhörer, da war ich, habe ich gedacht, der Helmut. Oh. Und er hat hinterher gesagt, Juan, was hast du dir für eine Idee gehabt? Da habe ich gesagt, war wohl der Heilige Geist.
So, vielen Dank, Doris. Paulus schrieb ganz gern über den Segen mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist jetzt der dritte Gedanke, den ich habe. Und er legte viel Wert auf diese Beziehung. Da lese ich 2. Korinther 13, Vers 13. Ja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Eine Gemeinschaft, was ist das? Ich habe mal gegoogelt und bei Wikipedia gefunden, dass eine Gemeinschaft eine überschaubare soziale Gruppe, deren Mitglieder sich durch ein starkes Wir-Gefühl miteinander verbunden fühlen. Also heißt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass wir uns mit ihm verbunden fühlen, entweder in der Gemeinde, miteinander oder auch jeder Einzelne. Ja, wie kommen wir jetzt zu dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Also das erste Mal das Wissen und das Bewusstsein, dass er in uns wohnt. Und außerdem will er mit uns reden, er will mit uns kommunizieren. Also er verwendet da ganz selten hörbare Worte, sondern es ist eher so, dass er über unsere Gedanken zu uns spricht. In der Bibel ist da auch ein Beispiel gegeben, und zwar wird da erzählt, dass die Reisepläne von Paulus, Silas und Timotheus durchkreuzt wurden durch den Heiligen Geist. Und man kann sich gut vorstellen, dass es ein Reden in ihre Gedanken hinein war. Und manchmal ist es so, vielleicht ist es euch so schon gegangen, dass ihr einen Gedanken hattet, dass ihr jemand anrufen sollt, ja? Und ihr habt ihn angerufen und dann war der Anruf zur richtigen Zeit und er konnte die Person ermutigen oder vielleicht für sie beten. Ich habe das auch mal erlebt. Ich hatte den Eindruck, ich sollte eine Freundin anrufen. Ich hatte diesen Eindruck und habe gedacht, jetzt warte ich mal ab, vielleicht geht der wieder weg. Und das war aber nicht so, sondern er ist geblieben und am nächsten Tag habe ich dann angerufen und das war ein Anruf zur richtigen Zeit und ich konnte für sie beten. Der Heilige Geist spricht durch Gottes Wort, das hat Doris auch schon ein bisschen angedeutet, Und er hilft uns zu verstehen, wie sind die Zusammenhänge? Er gibt uns das Verständnis für die Bibel. Und ich finde auch immer das sehr faszinierend, wenn die Bibel oder biblische Verse oder die Predigt direkt in mein Leben hineinspricht, so ganz besonders für mich persönlich, dann ist das auch Wirken des Heiligen Geistes. Oder wenn ich einen Bibelvers habe für jemand anders und das spricht in sein Leben hinein, dann ist das ein Reden von ihm. Es ist auch so, dass er unsere Emotionen auch sensibilisiert, unsere Gefühle, dass wir ihn auch fühlen können. Und ich erlebe das öfter so, dass eine innere Ruhe und ein innerer Frieden da ist. Manchmal ist es auch so eine Wärme oder eine Schwere im Innersten. Es kann auch passieren, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, dass jemand anfängt zu weinen, der sonst gar nicht nah am Wasser gebaut ist. Also er kommuniziert zu uns über unsere Gefühle. Dann gibt es noch, habe ich hier noch die Gedanken, das Wort, ja, Bilder. Ja, Gott gebraucht manchmal Bilder, um zu uns zu reden. Ich habe da einen interessanten Gedanken gefunden, dass Gott manchmal die Zensur unseres Verstandes umgehen muss. Ja, das war zum Beispiel bei Petrus so der Fall. Es sollte einfach eine Wende im Neuen Testament herbeigeführt werden und das ging darum, dass auch Nicht-Juden Christen werden durften, ohne Juden zu werden oder ohne sich unter das Gesetz der Juden zu beugen. Und das war für Petrus undenkbar. Für ihn war es so, wer war Jude und wurde dann Christ. Und er hat ein Bild von Gott bekommen. Gott hat dieses Bild gebraucht und er wurde dadurch ergriffen und er wurde dafür geöffnet, dass auch andere Dinge möglich sind. Ja, es war ja, er hatte sein Mittagsgebet gehalten und dann kam eine Vision runter von unreinen Tieren. Er hatte diese Bilder und dreimal wurde gesagt, iss. Und für ihn war es eigentlich verboten, das zu essen. Also das hat ihn sehr berührt. Und danach war er auch bereit, zu einem Nichtjuden in ein Haus zu gehen, mit ihm zu essen. Und er hat dann erlebt, wie so ein Nichtjude, der unrein war, für die Juden Christ wurde. Ja, dieser Umgang mit Bildern, ich finde das wichtig und gut. Und es ist so bei Bildern, dass man nicht versucht zu analysieren oder irgendeine Methode hat, wenn jemand ein Bild für mich hat, was mache ich jetzt mit ihm, sondern man begibt sich so wie hinein in dieses Bild. Man lässt sich von diesem Bild erfassen, wie man sich auch vorstellen kann, dass Petrus von dem Bild erfasst wurde, das er hatte. Die Bilder und Symbole, sprechen die Sprache unserer Seele und können manchmal auch einfach tiefere Schichten erreichen, als Worte es können. Ich möchte gerne ein Beispiel erzählen von meinem Mann, von Johannes. Der hatte lange Zeit dieses Bild, also es gibt ja das Bild, dass Gott meine Fels und meine Burg ist. Also es gibt einen Bibelvers dazu, aber auch, man kann sich das sehr gut vorstellen. Und er hat das eine ganze Zeit lang mit in seinen Alltag genommen, weil er in einer inneren Krise war und gemerkt hat, dieses Bild ist gut, dieses Bild gibt mir Halt, dieses Bild gibt mir Festigkeit. Und wenn ich mich überfordert fühle, dann ist das Bild da und es hilft mir. Ja, wie praktizieren wir das jetzt? Ich denke, es gibt einige unter euch, die schon Erfahrung damit haben, mehr oder weniger. Und ja, wie machen wir das? Wie gesagt, dieses Bewusstsein, dass der Heilige Geist in uns ist und dass es auch Zeit braucht, dass wir ein Gespür dafür bekommen, was bewirkt der Heilige Geist in mir. Und das ist auch sehr verschieden. Und bei dem einen spricht er so, bei dem anderen so. Und ich denke, man ist sich nicht immer sicher, aber manchmal, wenn man Gedanken hat und jemand anruft, dann merkt man, das war von Gott. Bei dem Bild kann man das dann auch merken. Und bei all dem ist es, bei all diesen Gedanken, Gefühlen und Bildern, ist es immer wichtig, dass all diese Dinge ja zu der Bibel passen, auch zu dem, was die Bibel uns sagt und dem nicht widersprechen. Ich finde es wichtig, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu pflegen, denn das hilft mir zu reifen in meiner Beziehung zu Gott. Und es hilft mir auch stark zu werden oder Kraft zu bekommen für die Aufgaben, die Gott hat. Jetzt habe ich noch einen vierten Gedanken. Das ist, dass der Heilige Geist in uns Raum nehmen will. Und er ist nämlich die göttliche Person, die in uns wohnt. Das 1. Korinther 3, Vers 16. Da steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist in euch wohnt. Er ist also diese Person, die in uns wohnt und sie ist keine statische, sondern eine dynamische Person. Und sie nimmt so viel Raum ein, wie wir ihr geben. Und da habe ich schon ein Zitat von Torre, habe ich jetzt schon projiziert, das fand ich sehr interessant. In vielen Gläubigen wohnt der Heilige Geist irgendwo in einem verborgenen Heiligtum ihres Wesens, weit weg von ihrem bewussten Erleben. Es ist ein Unterschied, ob du einen Gast in deinem Haus hast, der in dem äußersten Winkel des Hauses wohnt, wo du kaum bemerkst, dass er da ist, oder ob dieser Gast ganz Besitz nimmt von dem Haus. Wenn der Heilige Geist ganz Besitz nimmt von unserem Haus, dann sieht es so hell aus, wie da unten auf das Haus, das da abgebildet ist. Es leuchtet. Und es können diese Früchte des Geistes, die beschrieben werden, die können wachsen. Wenn wir ihn eher in die Besenkammer sperren, dann ist es eher vielleicht wie das da oben. Und ist dann immer die Frage, welche Gäste sind dann eigentlich noch bei uns in unserem Haus? Haben sich vielleicht andere Gäste breit gemacht und wollen einfach Besitz ergreifen von uns. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, dann entlarvt er Gäste, die sich in unserem Haus, sag ich mal, breit gemacht haben. Und die sind uns oft nicht bewusst. Es kann Bitterkeit sein in meinem Leben, das ist mir nicht bewusst, aber es nimmt viel Raum ein bei mir. Oder Unversöhnlichkeit. Als Beispiel vielleicht auch noch Hochmut oder Minderwert. All diese Dinge, die uns nicht so bewusst sind, aber die in unserem Leben Raum einnehmen und die keine so guten Früchte bringen. Wir können den Heiligen Geist bitten und er entlarvt das und er bekommt dann dadurch noch mehr Raum in unserem Haus, in unserem Leben. Wenn er das tut, dann kann das manchmal auch schmerzhaft sein, wenn einfach auch eine seelische Verletzung vorliegt, wenn die entlarvt wird. Oder manchmal ärgern wir uns auch, weil wir haben uns schon an Dinge gewöhnt, an Einstellungen und Gedanken und die sind so gewohnt und wir haben ja auch manchmal auch einen Gewinn davon, aber der ist nicht so groß. Und dann ist es auch so, dass wenn Schuld entlarvt wird, dann ist das demütigend, weil wir unser Selbstbild doch etwas ändern sollen. Also der Heilige Geist möchte Raum in uns haben. Und auch wenn es Reaktionen hervorruft, die vielleicht, so wenn ich das so erzählt habe, im ersten Moment eher negativ erscheinen, ist es doch zum Guten hin. Weil er möchte Raum haben, er möchte sich diesen Raum schaffen und er möchte Platz schaffen für sich, dass diese guten Früchte entstehen können. Ja, ich bin jetzt schon fast am Ende meiner Predigt und der Hartmut sagte manchmal, es wäre recht komprimiert, was ich so erzähle. Und ich habe jetzt gedacht, ich wollte euch einfach mal erzählen von meinem Erleben, von das, wie ich sehe, was mir wichtig ist, was den Heiligen Geist angeht. Und ich lade euch ein, dass ihr einfach, vielleicht hat euch was angesprochen, ja, eine Sache, dann ist das schon der Heilige Geist, der wirkt. Dann nimmt er die eine Sache mit. Ja, vielleicht könnt ihr gar nichts damit anfangen, das heißt, ihr kennt es noch gar nicht, was der Heilige Geist bewirken kann, was er überhaupt ist. Dann könnt ihr einfach das wirken lassen, mit nach Hause nehmen und entspannt sein. Der Heilige Geist zeigt euch dann, was ihm wichtig ist. Allerdings möchte ich gerne noch euch eine Hausaufgabe mitgeben, und zwar diese Frage, Wo wirkt der Heilige Geist deiner Meinung nach in deinem Leben? Das gebe ich euch mit und lade euch ein, nochmal heute und morgen einfach darüber nachzudenken, wo wirkt er denn in meinem Leben? Und wenn ich darüber nachdenke, werdet ihr merken, er bekommt mehr Raum. Und ich bin gespannt, was ihr mir dann erzählen werdet. Amen.